ARD.
Ich bin in Tarifa, an der südlichsten Spitze Spaniens, dort, wo sich Atlantik und Mittelmeer begegnen. Der Hafen ist eher klein und liegt direkt an der Straße von Gibraltar. Offen, rau und oft ziemlich windig. Mir gegenüber sitzt Ezequiel Andreu. Nur wenige Menschen kennen die Orcas, die hier seit Jahren Boote angreifen, so gut wie er. Ezequiel katalogisiert die Orcas nicht nur, er sieht sie sich auch von nahem an. Und er taucht runter zu den Segelbooten im Hafen, auf der Suche nach Spuren, die die Orcas hinterlassen. Spuren, die vielleicht verraten, welcher Orca diesmal zugeschlagen hat.
Wir hoffen, dass er uns mit seinen Skills auch bei unserem Fall weiterhelfen kann. Wir wollen aufklären, welcher Orca hinter dem Angriff auf das Boot von Clara Weimer steckt. Ihr Boot wurde ja attackiert, als sie mit ihren Freunden auf einer großen Tour Richtung Karibik unterwegs war. Wir wollen das Tier identifizieren, um der Antwort auf die Frage näher zu kommen, warum die Orcas überhaupt angreifen.
Als ich Ezequiel das Video auf dem Tablet vorspiele, beobachte ich, wie er versucht, sich auf die weißen Augenflecken auf dem schwarzen Körper der Orcas zu konzentrieren. Sie sind so etwas wie die Fingerabdrücke der Orcas. Er strengt sich echt an, irgendetwas zu erkennen.
So just anything that comes to mind for you to recognize them, it's more about the...
Recognize an individual is practically an art, so it is very hard and very difficult.
Ezequiel sagt, er kann auf dem Video keinen bestimmten Orca erkennen. Die Tiere seien immer nur ganz kurz über Wasser zu sehen. Das macht es für ihn so schwierig, irgendein einzelnes Tier wiederzuerkennen. Und ja, wenn ich mir heute die Videos anschaue, dann weiß ich, was er meint. Okay, Ezequiel kann also nicht den Orca identifizieren, der damals Claras Boot angegriffen hat. Ich war in dem Moment erstmal enttäuscht. Aber bei der Frage, was hinter den Attacken steckt, kann er mir sehr wohl weiterhelfen. Es ist nämlich nicht nur wichtig, wo sie auftreten und welche Orcas dafür verantwortlich sind, sondern auch wann.
Wir gehen zurück ins Jahr 2020, zum Anfang der Angriffe. Es ist Sommer. Damals hält die Corona-Pandemie die ganze Welt schon eine Weile auf Trab. Die Sommermonate sind dann für viele so eine Art Atempause nach dem ersten harten Lockdown. Zumindest ein bisschen Normalität kehrt zurück.
Genau zu dieser Zeit startet in Spanien das Phänomen, von dem bisher noch niemand gehört hat und das in den Wochen und Monaten danach weltweit Schlagzeilen machen wird. Segler melden, dass Orcas plötzlich auf Boote losgehen, sie rammen und vereinzelt sogar völlig zerstören. Wir haben Ezequiel gefragt, wie er das erste Mal davon erfahren hat. Als ich ihn in Spanien getroffen habe, war nur wenig Zeit. Also haben wir ihn danach nochmal angerufen.
In September, a colleague in the north in Galicia write me to say this is a very strange thing because there was some interactions here in the north, so this was the first explosion.
Auch Ezequiel ist damals echt überrascht, als ihm ein Kollege davon erzählt. Die Nachricht war wie eine Explosion, sagt er. Danach wurden es immer mehr Interaktionen.
It's another theory that they was interacting step by step more, a little bit more with boats, and one point they interacted with the rudder of the vessel. They broke the vessel.
Für ihn steht sofort fest, hier geschieht gerade etwas völlig Neues. Etwas, dem er auf den Grund gehen will. Also ruft er Fachleute aus ganz Spanien zusammen. Er macht genau das, was auch ein Ermittler tun würde. Er spricht mit Betroffenen, hört sich ihre Geschichten an, fragt nach jedem Detail. Zum Beispiel, wie genau denn die Orcas angegriffen haben oder ob er sich die beschädigten Boote mal anschauen kann.
Und je mehr Boote er abklappert, desto mehr Hinweise bekommt er. Schadensbilder, Angriffsvideos, GPS-Daten. Er versucht, irgendein Muster zu erkennen, irgendein Motiv, das dahinter stecken könnte. Er und seine Kollegen arbeiten so akribisch daran, weil ihre Ermittlungen natürlich dabei helfen sollen, die Angriffe irgendwie in den Griff zu bekommen.
Aber bis Ezequiels Ermittlung Ergebnisse liefert, überlegen auch die Menschen vor Ort, was ihrer Meinung nach der Grund für die Attacken sein könnte. Es entstehen schnell richtige Theorien, viele Theorien. Und die werden wir versuchen, in dieser Folge einzuordnen und zu beurteilen, welche davon denn stimmt. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Simon Plentinger.
ist Wild Crimes, Rache der Orcas. Folge 2, Gladiatorinnen.
Bevor ich nach Spanien gereist bin, habe ich natürlich viel im Internet über die Orca-Angriffe gelesen. Es gibt echt viele Facebook-Gruppen zu dem Thema und YouTube-Accounts, die sich damit beschäftigen. Und damals, als diese Attacken immer und immer wieder passieren, da entstehen dort richtig viele Theorien darüber, was dahinter stecken könnte. Warum die Orcas das machen. Ein paar von ihnen sind irgendwie einleuchtend. Andere, naja, eher weniger. Die klingen auf den ersten Blick absurd. Und von einigen habe ich dir ja auch schon mal erzählt.
Also es gibt Menschen, die glauben, dass die Tiere vielleicht im Rahmen eines militärischen Experiments trainiert wurden, also bewusst darauf konditioniert, Boote anzugreifen. Die Idee dahinter, sie könnten als natürliche biologische Waffe oder zur Sabotage eingesetzt worden sein.
Also daran glaube ich ja gar nicht. Ich bin jemand, ich sehe immer das Gute im Menschen und kann mir so eine perfide Vorgehensweise und Strategie immer gar nicht vorstellen und will es mir auch nicht vorstellen. Aber wie soll das denn passieren? Also wie will man denn Orcas darauf trainieren, Segelboote anzugreifen?
Aber das ist noch längst nicht die verrückteste Theorie. Meine Lieblingstheorie kommt erst noch.
Eine Theorie ist, kann es sein, dass irgendwelche Parasiten zum Beispiel die Gehirne einzelner Orcas befallen haben könnten und ihr Verhalten beeinflusst haben? Interaktionen könnten aggressives oder untypisches Verhalten auslösen, was man eigentlich von ihnen sonst so nicht beobachtet.
Okay, das ist eine sehr wilde Theorie. Auf den ersten Blick, finde ich, klingt auch das total absurd und nicht realistisch. Aber man weiß ja auch aus der menschlichen Medizin, dass wenn das Gehirn geschädigt wird, schon an bestimmten Fällen, dass sich die Verhaltensweisen der Person eben drastisch ändern. Dass nach einem Schlaganfall eben Personen ja teilweise ganz anders agieren und fühlen und Emotionen zeigen. Deswegen, das kann schon sein, dass wenn das Gehirn befallen ist, dass die sich anders verhalten, als es ihre natürliche Vorgehensweise vorgeben würde.
Ob da wirklich was dran sein könnte, das klären wir im Verlauf der Folge. Erstmal klingt das alles aber total wild. Die Orca-Angriffe als Militärübung oder Parasiten, die die Orca-Hirne befallen. Aber eine von diesen Theorien hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Das klingt zwar auch ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Die Rache-Theorie.
Oder auch die Schwarm-Theorie aus dem Buch Der Schwarm von Frank Schätzing. Das spielt ja auch am Meer und auch da passieren mysteriöse Dinge. Wale, die auf einmal Boote angreifen. Eine Forschergruppe, die völlig ratlos ist. Klingt bekannt, oder? Das Buch jedenfalls will darauf hinaus, dass der Ozean Rache nimmt. An uns Menschen, weil wir ihn so schlecht behandeln.
Im Fall unserer Orcas gibt es auch Geschichten, die darauf hindeuten, dass alles kein Zufall ist, sondern dass die Orcas gezielt angreifen. Eine davon wollen wir euch erzählen. Dazu gehen wir zurück in den Sommer 2022. Die Angriffe passieren also schon eine Weile. Viele Segler vor der Küste Spaniens machen aber trotzdem weiter wie zuvor. Einer dieser Segler ist Achim Schimanski. Er hat uns direkt von seiner Baustelle aus angerufen. Deswegen rauscht der Ton ein bisschen.
Ich hatte ein altes Segelboot gekauft. In Holland oben lag das. Hab das 4 Jahre restauriert. Das war ein alter Ocean Racer, Baujahr 81. Und nachdem er fertig war, sollte er nach Valencia überführt werden.
Achim kommt aus Hessen. Er ist gebräunt, hat Tattoos und einen ziemlich entschlossenen Blick auf seinem WhatsApp-Profilbild. Ein eigenes Segelboot war immer sein großer Traum.
Mit seinem Segelboot und ein paar Kumpels hat er 2022 einen Plan. Von der niederländischen Küste runter durch den Ärmelkanal über die Biskaya, weiter nach Portugal und Spanien. 4 bis 6 Wochen plant er unterwegs zu sein.
Am Anfang läuft noch alles super. Bis Calais. Hier zieht er Wellengang an. Achims Kumpels ist das zu krass. Sie steigen aus. Die haben sich das wohl ein bisschen anders vorgestellt. Mehr Urlaub, weniger Abenteuer. Achim macht das nichts aus. Er segelt alleine weiter. Im Rückblick nicht die allerbeste Entscheidung.
bin nachts auf A Coruña zugesegelt und hatte dort hinter mir Blasgeräusche gehabt. Und das war aber eine große Gruppe Grindwale. Und die sind ums Boot rum und da hat mich erst der Schlag getroffen. Und ich dachte schon, jetzt sind dort die Orcas, weil dort treten sie auch wohl auf. Waren sie aber nicht.
Keine Orcas, sondern Grindwale schlagen an sein Boot. Die tun ihm nichts. Aber trotzdem ein erster Schock.
Achim ist zu diesem Zeitpunkt seit 2 Wochen nonstop auf See. Tag und Nacht, ganz allein. Nur Achim und sein Segelboot. An einem Nachmittag bekommt er dann ein richtiges Problem.
War absolut windstill.
Kein Wind, das ist schlecht für einen Segler wie Achim. Es bedeutet, dass er kaum vom Fleck wegkommt. Noch schlechter ist, er befindet sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Orca-Gebiet. Ihm bleibt jetzt nur das Prinzip der Hoffnung. Hoffnung, dass nichts passiert.
Nachts um 10 sollte Wind kommen, passend, um die Passage Gibraltar zu schaffen. Hab die Segel runtergenommen und habe mich unten ein bisschen hingelegt und mir was zu essen gemacht. Ja, und dann kam der erste Einschlag hinten.
Der absolute Albtraum eines jeden Seglers wird in diesem Gebiet Realität. Achim wird angegriffen.
Normalerweise heißt die Empfehlung jetzt, Motor an und so schnell wie möglich weg von hier. Aber dafür ist es jetzt schon zu spät.
Dann habe ich auch schon mein Ruderblatt auf dem Wasser schwimmen sehen. Also der erste Einschlag war, wie gesagt, hinten auf mein Ruderblatt. Es trieb dann in 2 Teilen auf dem Wasser und ein Orca hat es schon auf der Nase gehabt und mitgespielt.
Achim wird jetzt klar, sein Schiff ist zerstört. Ohne Ruderblatt kann er es nicht mehr steuern. Er hat einfach keine Kontrolle mehr. Achim ist aufgeschmissen. Allein kommt er jetzt hier nicht mehr weg.
Achims Kopf schaltet in den Notfallmodus. Er greift zum Satellitentelefon, drückt auf die Tasten, funkt gleichzeitig über das UKW-Gerät. Die Leitstelle meldet sich. Die sagt ihm, der nächste Seenotrettungskreuzer steht in Barbate. Und Achim weiß, bis die aus Barbate hier sind, könnte es dauern. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch länger. Die Frage ist nur, kann er so lange warten oder wird sein Boot vorher kentern?
Ich hatte noch versucht, den Motor zu starten, vorwärts und rückwärts, aber es ging nicht mehr. Das Boot wurde dann von den Orcas wie mit Geisterhand im Kreis gezogen. Man saß nur drauf als Passagier, man konnte ja nichts mehr machen dann.
Achim hat die Rettungsinsel schon griffbereit. Das ist dieses aufblasbare Minischlauchboot mit Zelt obendrauf. Quasi das letzte Ass im Ärmel, wenn das eigentliche Boot untergeht. Niemand will da eigentlich jemals rein. Immer wieder wandert Achims Blick panisch nach unten. Er hat ziemlich Schiss und checkt, ob irgendwo Wasser ins Boot läuft. Die Schläge unten an seinem Boot werden immer härter. Das ganze Schiff wackelt. Und jetzt sieht er auch, wer dafür verantwortlich ist. Kein Grindwal, sondern ein Orca greift sein Boot an. Genauer gesagt, ein Orca-Weibchen. Denn er sieht ein Junges neben ihr schwimmen.
Aber Achims Gedanken sind woanders. Er schnappt sich wieder sein Handy. Diesmal nicht, um die Seenotrettung zu rufen. Diesmal tippt er eine andere Nummer ein. Er kennt sie auswendig. Es ist die Nummer seiner Frau.
Ja, die habe ich angerufen, hatte mich verabschiedet, mehr oder weniger. War mir schon bewusst, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu Ende ist, relativ hoch ist.
Achim verabschiedet sich von seiner Ehefrau, weil er denkt, das war's, ich werde hier sterben. Es kommt nämlich noch schlimmer für ihn. Er sieht, dass es da nicht nur ein einzelnes Weibchen auf ihn abgesehen hat. Vor ihm taucht auf einmal eine ganze Gruppe von Orcas auf und umzingelt sein Boot. Er ist echt verzweifelt.
Ich habe dann Sachen ins Wasser geworfen, Matratze, Decken, Fender, dass sie irgendwie abgelenkt sind. Und die großen Bullen haben auch damit gespielt. Die beiden Müttertiere mit den Jungtieren nicht, die sind sehr aggressiv auf das Boot eingeschwommen.
Und während Achim das Zeug aus seinem Boot wirft, da fällt ihm etwas auf. Oder sagen wir mal, jemand fällt ihm auf. Das Orca-Weibchen, das er als allererstes gesehen hat, das verhält sich irgendwie aggressiver als der Rest der Gruppe.
Die sind also, wenn die aus dem Wasser raus sind, ihre Kreise gezogen haben, immer parallel. Also der Junge war immer einen Meter neben ihr und die Mutter ist in das Boot von der Seite mit Anlauf, hat immer 10, 15, 20 Meter Anlauf genommen, voll rein, unten aufs Kiel und der Junge war mit neben dran und hat sich das angeschaut.
Achim ist sich in dem Moment sicher, irgendwas stimmt nicht mit diesem Weibchen. Er denkt sich, was habe ich dir getan? Warum hast du so auf mich abgesehen? Als stünde er ganz oben auf ihrer persönlichen Abschussliste, als hätte sie etwas gegen ihn.
Die Frage ist doch, ist sowas überhaupt realistisch? Können Orcas sowas wie Rache oder Aggression empfinden? Um das herauszufinden, habe ich auf meiner Reise nach Spanien eine Person getroffen, die viel über das Verhalten von Orcas weiß. Katharina Heyer.
Katharina Heyer kommt ursprünglich aus der Schweiz. Sie lebt seit fast 30 Jahren in Spanien und kämpft für den Schutz von Orcas. Dafür ist sie fast jeden Tag draußen auf dem Meer und bietet Whale-Watching-Touren an. Sie und ihre Stiftung FIRM. Das steht für Foundation for Information and Research on Marine Mammals.
Als ich Katharina Heyer besuche, will ich nicht nur wissen, welche Absicht die Orcas verfolgen, die Boote anzugreifen, sondern auch, welche Tiere überhaupt angreifen. Einfach alle oder sind es einzelne Tiere, wie das eine Weibchen aus Achims Geschichte? Als ich sie frage, weiß sie direkt, um wen es geht.
Wir nennen sie die Barbate-Gruppe, weil sie meistens eben am Land entlang oder in der Region von Barbate interagieren, respektive ja bis hoch hinauf über Portugal oder nach Galizien zu den Orcas, also die reisen dort hinauf.
Die Barbate-Gruppe, so heißen also die Orcas, die Segler vor der Küste Spaniens seit Jahren in Gefahr bringen. Richtige Troublemaker.
Unsere Gruppe, ich glaube, die bleibt eher in der Gegend und zwar vielleicht mal sogar ein bisschen Richtung Marokko hinunter.
Die andere Gruppe, von der Katharina spricht und die sie regelmäßig auf ihren Touren sieht, das sind ihre Orcas. Die greifen laut ihr nicht an. Sie erzählt richtig liebevoll von ihnen.
Wir sehen sie bei den Fischen, dort wo die Fischer die roten Thunfische fangen. Und das zieht die Orcas an. Und unsere Gruppe, die frisst da draußen eigentlich regelmäßig.
Katharina hat kurze schwarze Haare, Sonnenbrille, sportlich maritimer Look. Wenn ich so mit ihr spreche, kann ich es ehrlich gesagt kaum fassen, dass sie über 80 ist und immer noch unglaublich aktiv, wenn es um ihre Orcas geht. Es wirkt, als wären sie wie eine Familie für sie.
Und die Großmutter, eigentlich die Matriarchin, die ist unterwegs mit dem Gamorro. Also Gamorro und die Matriarchin sind die Gruppe, die wir kennen, schon lange. Dabei ist dann auch Baby Wilson, ein Baby, dazugekommen.
Dass in der Gruppe die Großmutter dabei ist, ist kein Zufall. Orcas leben nämlich in Familiengruppen, die man Pods nennt. Und da haben ganz klar die Mütter und Großmütter das Sagen. Wenn man sich das mal überlegt, ergibt das ja auch total Sinn. Die ältesten Weibchen wissen, wo man am besten jagt, wo man am sichersten ist. Und dieses Wissen, das geben sie weiter, an die ganze Family. Ein echtes Matriarchat.
Orcas sind also richtige Familientiere. Die leben füreinander. Jetzt stellt sich für mich noch mehr die Frage, soll jetzt ausgerechnet so eine Orca-Großmutter oder Orca-Mutter plötzlich durchdrehen, so wie im Fall von Segler Achim? Was könnte da dahinter stecken? Vielleicht eine schlechte Erfahrung? Ich denke mir, irgendwas muss da doch passiert sein.
Viele Vermutungen wurden ausgesprochen, ob irgendjemand mal ihnen Schaden zugefügt hat, den Orcas, und dass sie das nun jetzt eben rächen wollen.
Rache. Genauso klingt's, wenn man Achims Story hört. Als hätten die Orcas ihn mutwillig angegriffen. Als hätte dieses eine Weibchen extra Anlauf genommen, um sein Boot mit voller Wucht zu treffen. Aber mal ehrlich, wenn die Orcas es wirklich auf Segler abgesehen haben, muss es dafür einen Grund geben. Wir müssen sie daher erstmal verstehen, so richtig. Wie sie leben, was sie antreibt und was sie fühlen. Ich habe festgestellt, über kaum eine Tierart existieren so unterschiedliche Bilder in der Öffentlichkeit wie über die Orcas. Auf der einen Seite haben wir das Bild des süßen, braven Orcas aus Free Willy. Auf der anderen Seite das Bild des Killerwals. Wir haben ja schon gehört, dass Orcas Familientiere sind, weil sie im Matriarchat leben und ihr Wissen untereinander weitergeben. Aber auch noch aus einem weiteren Grund.
They are very close families. The babies are with mother during the first years, very close always.
Das hier ist nochmal Ezequiel Andreu, der Orca-Forscher, der versucht, zu den Angriffen zu ermitteln. Er sagt, dass eine Orca-Mutter ihr Kleines in den ersten Jahren niemals aus den Augen lässt. Ich erzähle euch das, weil das bei Segler Achims Geschichte ja so ein bisschen mitschwingt. Was, wenn dieses Orca-Weibchen gedacht hat, Achims Boot wäre in irgendeiner Weise eine Gefahr für ihr Junges? Wie eng ist dieser Mutter-Kind-Bond? Und die Antwort ist anscheinend sehr eng. Das zeigt auch eine andere Geschichte, die damals 2018 richtig durch die Medien geht. Sie handelt von Talequa, einer Orca-Mutter aus dem Pazifik. Ihr Kalb stirbt kurz nach der Geburt. Aber anstatt seinen leblosen Körper einfach so auf den Meeresboden sinken zu lassen, tut Talaqua etwas, was viele Menschen damals bewegt. Sie trägt das Kalb tagelang auf ihrer Stirn. Immer wieder drückt sie es nach oben, damit es nicht untergeht.
So the mother have to be always paying attention about the animal to keep on the surface breathing. She's trying to keep alive the animals.
So ist das bei den Orca-Müttern. Sie passen ständig auf, dass das Junge an die Wasseroberfläche kommt, damit es atmen kann. Wenn man sich die Videos von damals anschaut, dann spürt man richtig, wie Talaqua um ihr Kind kämpft, als wolle sie es zurück ins Leben drücken.
Ihr müsst euch vorstellen, sie ist damit durchs offene Meer geschwommen. Das waren 1600 Kilometer, 17 Tage lang, ohne Pause. Forschende haben sogar einen Namen für das Phänomen. Tour de Grief, eine Trauerreise.
Das alles zeigt doch, Orcas sind nicht einfach nur Raubtiere. Das sind extrem soziale und sehr intelligente Tiere mit echten Gefühlen. Also ja, sie können trauern. Aber uns interessiert ja vor allem, können sie auch Rache empfinden? Orca-Flüsterin Katharina Heyer sagt, nein, das eher nicht.
Denn die Fischerboote, die haben ja früher oft auch Steine geworfen, wenn sie nachher kamen. Und da habe ich mal erlebt eine Story von einem Fischer, der hat mir erzählt, sie haben ja so Backsteine, die großen Backsteine dabei, um damit ihre Leine überhaupt runtergeht. Da haben sie so einen Stein einem Orca, der eben kam und seinen Thunfisch klauen wollte, hat er den Stein angeworfen. Er hat ihn getroffen mit dem Stein und der Orca ist abgetaucht, kam dann wieder hoch und hat aber den Fischer so angeschaut. Also er hat noch gezittert, als er mir das erzählt hat. Und der hat dann gesagt, also der wird nie mehr wird er einem Orca einen Stein anschmeißen. Denn in dieses praktisch erboste Auge zu schauen, das ist ihm durch Mark und Bein gegangen. Aber sie könnten sich ja an diesem Fischer rächen, aber das hat er nicht gemacht. Er hat ihn einfach böse angeguckt.
Okay, Rache können wir also ausschließen. Aber was war es dann? Warum greifen die Orcas Segler wie Achim so erbarmungslos an? Denken wir nochmal zurück an seine Geschichte. Da kommt nämlich noch eine andere Theorie ins Spiel. Damals, 2020, Corona-Lockdown. Kaum Schiffe sind unterwegs. Das Meer gehört plötzlich wieder den Orcas. Und als die Boote dann zurückkommen, stellen sie vielleicht einfach neue Spielregeln auf. Nach dem Motto, wir geben unseren Lebensraum nicht so leicht wieder her.
Das würde ja ganz gut passen. Danach kommt es zu mehr und mehr Interaktion mit Booten. Irgendwann greifen sie ganz gezielt die Ruder an. Da scheint also auch irgendein Lerneffekt passiert zu sein. Und das sieht man im Tierreich ja ständig. Verhalten, das weitergegeben wird. Was, wenn aber nicht nur ein gewisses Verhaltensmuster, sondern auch eine Taktik weitergegeben wird?
If you see a group of orca, probably you are being tracked.
Das war wieder Orca-Forscher Ezekiel Andreu. Er sagt, wenn du eine Gruppe Orcas siehst, dann verfolgen die dich sehr wahrscheinlich. Das klingt doch sehr nach einer Taktik. Einer Jagdtaktik vielleicht? Eine, die auch unser Segler Achim zu spüren bekommt? Gehen wir zurück in den Moment, in dem Achim um sein Leben fürchtet, weil ihn die Orcas umzingeln und immer wieder gegen sein Boot stoßen. Mittlerweile hat er ein Leck in seinem Boot und das Wasser strömt ins Innere. Der Worst Case. Den Notruf hat er schon abgesetzt. Er kann also nur noch warten. Und dann, 55 Minuten später, tut sich endlich was. Er sieht ein Schiff aus der Ferne. Endlich ist sie da, die Seenotrettung. Viel länger hätten sie nicht mehr brauchen dürfen, denn dann wäre Achims Boot untergegangen.
Da konnte ich kaum noch laufen und es war halt schon arg gestresst, das Ganze. Ja. Und ich war dann froh, dass ich mich da hinsetzen konnte und hab nur gesagt, jetzt müssen wir los. Und es hieß dann, nein, wir müssen warten, weil die unter Naturschutz stehen, die Orcas. Die dürfen die Motoren erst starten, wenn die von dem Boot ablassen und wegschwimmen.
Es vergehen noch mal lange 12 Minuten. Und dann haben sie es endlich geschafft. Die Orcas geben auf. Die Seenotretter bringen Achim zurück in den Hafen. Was in den letzten Stunden passiert ist, daran wird sich Achim noch lange erinnern. Daran, wie dieses Orca-Weibchen immer wieder mit voller Wucht gegen sein Boot geknallt ist. Die Jungtiere dahinter, die haben nur zugeschaut. Für Achim steht seit dem Tag an fest, Hinter dem Angriff steckt durchaus eine Taktik.
Meiner Meinung nach, die Orcas, die legen die großen Wale und dort findet zuerst der Biss in die Schwanzflosse statt, dass der Wal nicht mehr manövrierungsfähig ist. Und danach geht es von der Seite in den Wal mit der Nase, dass die Schwimmblase platzt, der Wal geht unter. Und was ich gehört habe, wird dann aus dem Wal, der wird aufgebissen und die Leber entfernt.
Okay. Achim geht also davon aus, dass die Weibchen ihren Jungen quasi sowas wie Jagdunterricht geben. Und das ist ja wirklich so. Es gibt Orca-Populationen, die gemeinsam große Wale jagen. Und so ein Boot mit einem Ruder, das kommt optisch von den Umrissen schon nah ran an so einen Wal. Achims Theorie ist also, die Mutter zeigt dem Jungen, wie man Beute lahmlegt. Am Beispiel von Achims Segelboot.
Als ich in Spanien unterwegs war, habe ich versucht herauszufinden, ob da was dran ist. Könnte das wirklich Jagdverhalten sein, das hier weitergegeben wird und das für diese ganzen Orca-Angriffe verantwortlich ist? Orca-Forscher Ezekiel hat genau diese Theorie untersucht und so richtig hands-on. Mit seiner GoPro taucht er ab, runter zu den kaputten Booten im Hafen. Und da unten, zwischen zerfetztem Holz und verbogenem Metall, findet er den entscheidenden Hinweis, der ihm sagt, ob an der Theorie was dran ist oder nicht.
With a GoPro, I went to dive and I checked all the rudder that was broken, all the boat down underwater, and all this data we collect and we put in a document. And a lot of these interactions was treated with the same way.
Er sammelt die ganzen Daten und checkt, alle Angriffe laufen nach demselben Muster ab. Und plötzlich hat er eine Idee, warum es ausgerechnet die Segelboote erwischt.
We've seen a lot of videos of animals under boats trying to be very close to the problem there. So they are not attacking only vessel, but the vessel are easier to break the rudder because of the structure.
Wir haben ja gehört, die Orcas haben es auf einen ganz bestimmten Punkt abgesehen, das Ruder. Genau das wollen sie zerstören. Und Ezekiel sagt, bei großen Segelbooten ist das für sie fast schon ein Kinderspiel. Das Ruder ist lang, hängt frei im Wasser. Sie müssen nur richtig ansetzen und zack, kaputt.
Wenn das wirklich so läuft, müsste Ezekiel rein logisch betrachtet also genau dort Bissspuren finden, am Ruder.
They use the buoy to push rudder and
Aber Fehlanzeige. Er findet dort keine. Das heißt, die Orcas beißen die Ruder nicht kaputt, sondern verbiegen sie mit ihrer Körpermasse, bis sie nicht mehr funktionieren. Ezekiel erkennt das an noch einem ganz bestimmten Detail. An einer Stelle am Ruder fehlen nicht nur Bissspuren, sondern auch sogenannte Seepocken. Das sind kleine, harte Kalkschalen, in denen winzige Meerestiere leben. Die setzen sich an allem fest, was im Meer liegt oder schwimmt. Zum Beispiel an Steinen, Hafenpfählen oder Schiffsrümpfen. Sie kleben dort mit einer Art Naturzement so fest, dass man sie normalerweise nur mit Werkzeug oder viel Kraft entfernen kann. Wenn an einer Stelle plötzlich keine Seepocken mehr sind, ist das ein Zeichen. Dort muss etwas mit richtig viel Wucht dagegen gedrückt oder darüber gerieben haben. Genau das stellt Ezekiel bei seiner Ermittlung am Boot fest und schließt daraus, die Orcas attackieren das Ruder nicht, um Beute zu machen, sondern bewegen es mit ihrem Körper, und zwar ganz gezielt.
Und dann ist da noch etwas ganz Entscheidendes, was gegen die Jagdtheorie spricht. Nämlich die Tatsache, dass die iberischen Orcas gar keine Säugetiere jagen. Sie fressen vor allem Thunfisch. Und der kommt optisch jetzt eher nicht an ein Segelboot ran. Die Theorie mit der Jagdübung ergibt also keinen Sinn.
Also, so spektakulär die Theorie von Segler Achim auch klingt, aus wissenschaftlicher Sicht lässt sie sich nicht bestätigen. Zumal es eben nur eine kleine Gruppe Orcas ist, die sich so verhält. Und da stellt sich doch die Frage, wer genau gehört eigentlich zu dieser Gruppe? Zur Gang von wild gewordenen Orcas, die immer wieder Boote angreift?
Wir haben euch ja schon erzählt, dass der Orca-Forscher Ezekiel nahezu die komplette Orca-Population in der Gegend katalogisiert hat. Bei Claras Video hat ihm das nicht geholfen, da konnte er zu wenig erkennen. Aber vielleicht sollten wir den Kreis der verdächtigen Orcas auch erstmal verkleinern.
Das hat sich Ezekiel auch gedacht und sich speziell ein weiteres, sehr besonderes Körperteil von den Orcas angeschaut, neben diesem Fleckenmuster. Und zwar die Rückenflosse. An der kann man nämlich ähnlich gut einzelne Tiere identifizieren. Und an der Rückenflosse lässt sich vor allem eine ganz bestimmte Gruppe sehr eindeutig erkennen.
That's animals that we identify, they are interacting with buses, we call Gladys.
Gladys heißen die Rebellinnen unter den Orcas, die mit den Schiffen interagieren. Das steht für Gladiatoren, also wie die Kämpfer im alten Rom. Wie passend.
Gladys is because it was the first scientific name that was proposed for Orca.
Okay, Gladys, Gladiatorin, das bezieht sich aber auf den ersten wissenschaftlichen Namen für die Orcas, sagt Ezekiel. Um die Tiere voneinander zu unterscheiden, haben sich Ezekiel und Co. dann noch Beinamen ausgedacht.
Gladys White, Gladys Black, Gladys Grey.
Sie heißen dann zum Beispiel Gladys Negra, Gladys Blanca, Gladys Gris. Bleibt die Frage, sind die Orcas, die Claras oder Achims Boot attackiert haben, auch Teil dieser Gladys Gang?
Ezekiel konnte die genaue Identität der Orcas nicht bestimmen, als Simon ihm Claras Video gezeigt hat. Einfach, weil die Qualität des Materials zu schlecht war. Aber wahrscheinlich ist es schon. Denn auf den unzähligen Bildern und Videos von Orca-Angriffen, die er im Laufe der Jahre analysiert hat, sind es immer wieder Tiere aus dieser einen Gruppe, der Gladys.
Immer wieder dieselben Angriffe? Immer von derselben Gruppe? Ich bin in dieser Recherche oft an Punkte gekommen, da habe ich mir gedacht, das kann doch kein Zufall sein. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, nachdem wir geklärt haben, dass es weder Rache noch Jagd ist, bin ich wieder an so einem. Was steckt denn jetzt hinter den Angriffen? Um das herauszufinden, wusste ich auf meiner Reise nach Spanien, ich muss diese Orcas von nahem sehen, mir mit eigenen Augen ein Bild machen. Dass ich den Tieren dann aber so nahe kommen würde, das hätte ich niemals erwartet.
Oh. Jetzt ist gerade aus dem Nichts einer 3 Meter neben unserem Boot aufgetaucht. Boah.
Das war Gladiatorinnen, die 2. Folge von Wild Crimes, Rache der Orcas. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Und alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören.
Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nichts.
Wild Crimes, Rache der Orcas ist ein Podcast von mir, Simon Plentinger.
Und mir, Anne Luckmann. Autorinnen sind außerdem Rebecca Markthaler, Julia Rupprich und Laura Zirkel. Story Editor Dennis Müller.
Studioteam Viktor Völsner-Werisch und Lorenz Kersten.
Ein besonderer Dank geht an Jasmin Körber und Simon Wirz.
Wenn euch Wild Crimes gefällt, erzählt gerne euren Freunden davon und lasst uns eine Bewertung da.
Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns auch per Mail an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes, Rache der Orcas ist eine Produktion der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt für die ARD Audiothek 2026. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Aber erstmal, sprecht ihr mit Tieren? Viele Tierbesitzer machen das ja, ohne drüber nachzudenken. Nathalie Putsche, Host im Podcast Mit Tieren sprechen, trifft solche Menschen. Zum Beispiel Tanja. Sie hat 30 Jahre Erfahrung im Aufpäppeln von Wölfen. Und sie hat sogar eine Wölfin in ihrer Geburtshöhle besucht. Der Podcast Mit Tieren sprechen nimmt euch mit zu Menschen, die sich mit Tieren auf Augenhöhe verständigen. Füchse, Pferde, Schweine, Katzen, egal. Mit Tieren sprechen findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Wir haben euch den Kanal in den Shownotes verlinkt.